Kluck, 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 kluck. Bierbraucher-Podcast, Folge 2. Mit Gregor Pridun und
Horst Jens, auch bekannt als Firma Spielen Programmieren. Themen heute: freie Software, kühles Bier und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri.
Ja, stimmt, hat heute unser Kollege, der sitzt bei uns, oder? Aber nur wir können ihn sehen.
Nur wir können ihn sehen. Sie, lieber Hörer, können ihn nicht sehen. Aber kein Problem, das geht allen anderen hier im alten AK auch so. Es können absolut nur wir ihn sehen. Wir haben nämlich den Durchblick.
Ja, den Durchblick und der Anhalter durch die Galaxis gelesen.
Ganz genau. Ja, was macht man jetzt mit einem außerirdischen Wesen auf einer Parkbank? Wir haben es versucht zu streicheln und derzeit knabbert es unsere Bierkorken an. Wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass es einmal ein Häufchen hinterlässt, das dann auch keiner sehen kann, aber möglicherweise riechen.
Wohl bekommt's.
Aber unser Geheimplan ist, wir entsorgen das Ding dann einfach in die Wiener Trinkwasserleitung.
Dann wird das schon seine Wege gehen.
Ganz genau.
Apropos Anhalter, hast du den Film gesehen eigentlich, den Anhalter durch die
Galaxis? Ja, sowohl die Fernsehserie als auch den Film.
Ah, genau, es gab ja die mehrteilige BBC-Serie.
Genau, die natürlich besser war, aber das sage ich bei allem, was ich mit 14 gesehen habe. Und
ich habe ich hab den Film noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er hat nicht so gut abgeschnitten.
Ja,
das ist eine amerikanische Interpretation, glaube ich, des Themas.
Ja, aber er hat eine sehr gute Hauptdarstellerin. Die hat dann auch bei Weeds den Auftritt gehabt als Alaska-Chick.
Das ist dieselbe Typin.
Ja, die spielt da recht gut.
Ja, und mir hat der Marvin gut designt gefallen. Also rein, ich habe das erst noch eine Zeit lang so als
Apple-mäßig aus.
Ja, also genau.
Ei mit roten Augen.
Das ist ganz weird irgendwie.
Aber sonst, eher verblödet das Ganze. Nur gut. Zu freier Software. Gregor, hast du einmal auf einem Game Jam mitprogrammiert?
Nein. Muss ich jetzt, sage ich frei heraus, nein, habe ich noch nicht gemacht. Was ist das überhaupt?
Ein Game Jam, da treffen sich Freaks und nehmen sich ein Wochenende Zeit und versuchen ein Computerspiel zu programmieren.
Okay, das läuft ein ganzes Wochenende.
Das läuft ein ganzes Wochenende, wobei das von der Zeit her eh sehr knapp ist. Also wenn du wirklich ein Spiel in so einen spielbaren Zustand kriegst, innerhalb von einem Wochenende bist du eigentlich ein recht guter Programmierer.
Ah, okay. Und da hast du teilgenommen, oder wann ist das?
Ja, das ist austriagamejam.org, kann man nachschauen auf einer Webseite. Das sind ein paar Typen, die organisieren das in Österreich immer. Mhm. Und das ist jetzt, ich könnte nachschauen, aber das ist jetzt in 2 Wochen oder 3 Wochen, glaube ich.
Oh,
ist
schon
ich sag's dann ich sag's dann ein bisschen später in der Sendung nochmal.
Und wo genau findet das statt?
In Wien haben die sich eine Location gemietet. Mhm. Und üblicherweise ist das halt so, man meldet sich an auf der Webseite, urkompliziert, aber man kann auch direkt hingehen, weil es sind nie zu viele Leute dort.
Ja.
Und dann zahlt man halt ein bisschen einen Kostenbeitrag für Essen und Getränke und so. Ja, und dann wird ein Thema vorgegeben, das wird synchronisiert mit dem Global Game Jam, das ist ein weltweites Ereignis, wo weltweit sich halt Leute treffen und sagen, wir programmieren jetzt ein Spiel. Mhm. Dann wird meistens ein Thema vorgegeben oder eine Themengruppe. Letztes Mal war es, glaube ich, Nukleus oder Kreis oder ein paar Schlagwörter, die man dann nach Möglichkeit in sein Spiel einbauen sollte.
Ganz frei.
Wenn man es nicht macht, ist es auch nicht so tragisch. Ne? Und das Spannende ist halt, ob man es wirklich schafft, wenn man am Freitag anfängt, dass am Sonntagabend dann für Crunch-Time, ob man dann wirklich was herzeigen kann bei der Präsentation, wo dann ab und zu auch Journalisten kommen und so, und das ist halt sehr lustig. Außerdem finden sich dann oft spontan Teams zusammen, dass Leute sagen, ja, ich mache bei dir mit oder...
Das Equipment muss man sich selbst mitnehmen?
Ja, oder? Den Laptop musst du selber mitbringen, aber halt so Brötchen, Bier und Netz und Strom, das wird gestellt.
Ah, okay.
Also, oder ist im Beitrag drin. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der gerne programmiert oder auch nur gerne zeichnet oder gerne Musik macht. Also Musiker und Grafiker sind natürlich immer sehr, sehr begehrt.
Natürlich, das sind die auch nicht unwichtig bei
Spielen. Es gibt meistens mehr Programmierer als eben wirkliche Künstler.
Und wie oft hast du da schon mitgemacht bei diesem Game Jam?
Ja, ich habe jetzt 2-mal mitgemacht. Das wäre jetzt mein 3. beim Austria Game Jam. Und war eigentlich immer recht spannend. Ich habe es nicht jedes Mal fertig gebracht, wirklich dann auch ein Spiel zu programmieren, aber immer sehr gute Ideen gekriegt, sehr gute Einblicke gewonnen, was mir jetzt noch fehlt, programmiertechnisch.
Okay, das ist natürlich auch inspirierend, mit anderen Leuten irgendwie sich zusammenzuschließen.
Ja, oder auch nur zu sehen im Vergleich zu anderen, wie gut bin ich mit meinen Tools. Meistens verwende ich das dann auch für mein Buch, was ich schreibe über Spiele programmieren. Denke ich, okay, das hätte ich jetzt brauchen können, und wieder eine Idee für ein Kapitel.
Ja, hast du da hast du ein bestimmtes Genre immer programmiert, also eher Actionspiel oder
Na, Genre nicht, eher Tools. Also ich verwende immer Python und Pygame, einfach weil ich mit dem jetzt derzeit am schnellsten bin vom Programmieren. Mhm. Und meistens bestimmt eher sehr die Technik das, was ich machen will. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich will jetzt ein Spiel mit kleinen Zwergen programmieren, die herumrennen, sondern ich sage, ah, ich bin jetzt draufgekommen, wie ich einen Zwerg schräg laufen lassen kann und animieren, und jetzt baue ich ein Spiel drumherum. Aber
Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, ja.
Ja. Ja, auf meiner Seite, was habe ich gemacht letzte Woche? Ich erzähle jetzt mal aus meinem Tag.
Beschreiben wir vielleicht, wie ein Podcast, wie ein Biertaucher-Podcast wirklich entsteht. Der liegt einmal 4 Tage auf deiner Festplatte herum, bis ich frage, ob du ihn mir schicken könntest.
Ich gebe es zu. Wird das nächste Mal schneller gehen. Ja, ich hatte nämlich, ich wollte es dir sofort losschicken an demselben Abend eigentlich. Am nächsten Tage war ich dann einfach nicht mehr vom Rechner. Und warum? Mich hat Ubuntu One in der Situation leider im Stich gelassen.
Hast du mir das nicht auf Ubuntu One geschickt?
Oder ich habe es dir auf Dropbox geschickt.
Ah, ich gebe es aus einer proprietären Käseseite.
Leider, die noch dazu in letzter Zeit ja auch furchtbar große Ohrfeigen einstecken mussten, zu Recht, weil sie behauptet haben, alles ist total verschlüsselt und nicht mal sie können die Dateien einsehen. Dem war nicht so.
Der CIA hätte jetzt exklusiv die Biertaucher-Folgen hören können vor unserem Hörer?
Wahrscheinlich hat er das sogar.
Frechheit.
Wir werden das
Wozu
nochmal
schränkt
eingraben.
Man sich da an? Ja. Moment, das heißt aber, wir haben 2 Hörer, wenn der CIA... Aber wahrscheinlich war das ein Bot, der nur geschaut hat, ob wir über Terrorismus reden und dann uninteressant. Ach ja, lieber Hörer, wir bräuchten ein Logo.
Ja, das wäre nämlich wirklich...
Wir haben nämlich jetzt einen Feed, den gibt es genau dort, wo Sie auch den Podcast bekommen haben. Und ja, Vorgabe ist, es soll ein quadratisches Logo sein, und wir sind eigentlich beide noch relativ ideenlos.
Ja, stimmt. Also bis auf das, dass der Tux irgendwo
drauf sein sollte, drauf sein, oder möglicherweise ein Bier.
Sollte, der kann, muss. Ja, mal schauen einfach.
Vielleicht kennt uns irgendjemand einen quadratischen Bierdeckel und wir können das dann gleich nehmen.
Ein Bierdeckel, ja.
Müsste natürlich ein Creative Commons lizenziert sein und so. Ne?
Also kein Bierdeckel der herkömmlichen Brauereien.
Genau, ja.
Ja, da kann man sich
ausprobieren.
Ja, vielleicht werfe ich auch den GIMP, das Malprogramm, an und werde auch wieder mal schauen, dass ich ein Bier...
Also demnächst gibt es dann bei Biertaucher Podcast auch etwas zum Sehen.
Ja, durchaus. Hoffentlich.
Tada. Gut. Übrigens, hast du unser unsichtbares Tierchen von Alpha Centauri gesehen? Weil das ist jetzt nicht mehr auf der Parkbank.
Vielleicht ist es unter der Parkbank. Unsere Bierdeckeln sind, glaube ich, unsere Kappen.
Ja, eins hat gefressen. Ja, aber ja, weil der Mann da drüben, der kratzt sich so nervös. Wahrscheinlich gut, so dem die Schnürsenkel jetzt gerade anknabbern und er checkt es nicht. Na gut, am besten wir sagen nichts, weil sonst sind wir verantwortlich.
Richtig, im Notfall, wir lassen es sowieso dann nach der Sendung wahrscheinlich frei hier im alten AKH.
Ja, ich meine, es hätte ja keinen Sinn, eine Verlustanzeige zu machen, dass wir zur Polizei gehen und sagen, unser Tier, das niemand sehen kann, ist uns entlaufen.
Ja, ich habe mich letzte Woche auseinandergesetzt mit grafischen Oberflächen. Ich habe ja auch, muss ich sagen, in deiner Timeline gelesen, dass du jetzt auf das neue Ubuntu umgestiegen bist.
Ja, ja.
Warum jetzt, gerade jetzt? Es ist ja jetzt schon 2 Monate, 3 Monate draußen.
Ich bin seit 2 oder 3 Monaten, also ziemlich bald nachdem es draußen war, bin ich umgestiegen.
Ah, okay. Benutzt du auch die neue
Unity?
Genau,
Unity. Ja, Unity, ja. Muss sagen, ab und zu friert sie mir ein. Also dann sehe ich das Menü, obwohl ich es gar nicht sehen will.
Das ist ja so etwas, was man öfters hört im Zusammenhang mit Unity. Also so ganz ausgereift wirkt es noch nicht.
Ja.
Kommst du damit zurecht? Findest du es jetzt besser als das ursprüngliche?
Also besser finde ich es noch nicht, aber ich bin halt ein extremes Gewohnheitstier. Ich habe mich jetzt ein paar Jahre lang an die GNOME-Panel-Leiste gewöhnt. Ich habe da auch immer diesen Systemmonitor drin gehabt. Das heißt, ich habe immer auf einen Blick gesehen, ob mein Computer noch etwas tut, ob das Netz gerade aktiv ist. Ja, das sind ja Sachen, die ich jetzt vermisse. Dafür kann ich jetzt angeblich alle Programme per Tastendruck aufrufen. Auch was Schönes.
Habe ich
noch nicht wirklich gemacht, aber... Und also man gewöhnt sich so langsam dran an das Unity. Ich denke, wird schon werden.
Ja, es wird schon werden. Also sie hätten vielleicht noch einen Release warten können. Ich habe es jetzt wirklich lange ausprobiert. Ich habe jetzt 3 Wochen mich hingesetzt und habe Unity wirklich versucht auch zu begreifen und nachgeschlagen, so, wie man das effizient richtig mal Unity ausprobieren.
Und was
und
ist
ich fand es schlecht. Also das Einfrieren hat eigentlich bei mir nicht so stattgefunden. Also so wirklich abgestürzt ist mir das Unity nicht. Ich finde es hübsch. Also diese Beschleunigung und diese grafischen Effekte und so, das haben sie echt sehr rund gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Seitenleiste, wo man eben gar nicht sieht, außer man klickt neben dem Symbol noch auf die kleinen Lichterchen und dann sieht man Vorschau von den Programmfenstern.
Kleine Lichterchen?
Naja, man sieht ja, bei Unity gibt es ein Sidepanel.
Ja.
Dieses Sidepanel beinhaltet Programm-Icons, die man starten kann mit einem einfachen Klick.
Genau, und die haben so ein kleines Dreieck, um zu zeigen, dass sie aktiv sind.
Genau, richtig. Das zeigt es an. Links von diesen Icons, wenn du zum Beispiel zwei Firefox-Fenster offen hast, dann werden zwei kleine Lichtlein neben dem Programmsymbol gezeigt.
Um zu zeigen, dass dieses Programm zweifach da ist. Ja, das habe ich noch nie geschafft.
Und diese Funktionalität hat noch eine Zusatzfunktionalität. Du kannst draufklicken auf diese Lichterchen.
Ja.
Und du bekommst einen Overlay-Modus und du bekommst eine Voraussicht von diesen zwei Fenstern.
Also so wie wenn ich Alt-Tab drücken würde, nur eben kleiner.
Ja, richtig. Und nur von diesem Programm. Du cyclest nicht durch alle Programme, sondern das, was du dann angeklickt hast. Ist hübsch, aber geht ein bisschen knapp am Icon-Di vorbei. Also ich bin auch nicht sicher, ob die jetzt schon ein bisschen unsexy gewordene Taskbar nicht einfach der schnellere Weg ist.
Verstehe.
Aber ja, ich muss ja gestehen, ich fühle mich schuldig. Ich habe nach 3 Wochen dann den Versuch abgebrochen und bin jetzt reuig zur Gnome Shell zurückgekehrt.
Du bist zur Gnome Shell. Moment, du benutzt jetzt Gnome Shell, diese neue?
Ja.
Kannst du über die was erzählen? Die habe ich noch nicht einmal installiert.
Ich habe sie schon, zuerst hat sie noch gar nichts gegeben, was man unter Ubuntu installieren kann in Sachen Gnome Shell. Da habe ich es mir selber gebaut. Es gibt JH-Build, nennt sich das. Das ist ein Bildsystem, was das Gnome-Projekt selber zur Verfügung stellt. Das ist ganz unkompliziert. Man holt sich dann einfach die Ressourcen vom GitHub und ruft das auf. Es ist wirklich nur ein Befehl. Und bei mir ist das durchgerannt und fertig war das. Man kann das starten.
Ein Fehlcompilen, kein Mix.
Total. Also ich habe große Ängste gehabt, dass da jetzt, oh Gott, und was wird da jetzt passieren und das wird mir jetzt mein System verdrecken. Überhaupt nicht. Installiert sich alles im Home-Verzeichnis. In einem Gnome Shell Ordner ist dort alles aufrufbar.
Gnome Shell, das klingt so, als habe ich jetzt eine grafische Oberfläche, die endlich funktioniert unter Linux, damit ich dann endlich wieder auf einer Kommandozeile etwas eingeben kann.
Also das Shell ist ein bisschen irreführend und dann doch nicht. Also ich habe mir das jetzt wieder installiert und es gibt mittlerweile für Ubuntu ein inoffizielles Repository.
Ja.
Das kann man sich installieren. Es macht ein wenig Schmerzen. Man muss sich zum Beispiel Themes nachinstallieren, die Schriften konfigurieren. Also das Ganze ist jetzt nicht zu empfehlen für einen Einsteiger oder für einen... Man sollte sich schon ein bisschen
aber
spielen können.
Aber was tut die Gnome Shell jetzt? Also wozu
die Gnome Shell ist die Weiterentwicklung vom Gnome-Projekt in Sachen User Interface und versucht eben so weg vom klassischen Paradigma Desktop, was man kennt von Windows, mit Taskleiste und dem Ganzen zu kommen. Der Desktop wird nicht mehr von Nautilus, vom File Manager gezeichnet, du hast keine Ordner mehr angezeigt auf deinem Desktop, also der ist mal leer. Das sieht man nichts, das ist außer Funktion. Es gibt einen Hotspot, der ist in der linken oberen Ecke, man fährt mit der Maus hin und dann aktiviert sich der sogenannte Overlay-Modus. Und der Overlay-Modus ist da, wo du so die klassische Fensterverwaltung hast. Du kannst da mehrere Desktops auf der rechten Seite anlegen, beziehungsweise es wird immer ein neuer angelegt, sobald du ein Programm öffnest. Es wird immer ein Desktop mehr geöffnet.
Auf der linken Seite kann ich dann zwei Fenster gleichzeitig auf einem Desktop haben?
Kannst du mit Drag-and-Drop machen. Auf der linken Seite hast du wie gewohnt ein Dock, also Programm-Icons, wo du aufrücken und Favoriten haben kannst. Und oben hast du ein Suchfenster, wo du deine Applikationen durchsuchen kannst, beziehungsweise, falls du keinen Bock auf Applikationen hast, kannst du unten auch Wikipedia und ich glaube noch eine andere Seite, google.com, ich weiß nicht, was sie reingegeben haben. Aber da kann man direkt in diesem Overlay-Modus schon Suchbegriffe eingeben und es wird dann der Firefox aufgerufen und zeigt dir die entsprechenden Suchbegriffe an.
Okay, also ich habe praktisch eine, wie beim Firefox, diese kleine Suchleiste schon in meinen Desktop integriert.
Ja, so haben sie sich gedacht. Im unteren Bereich haben sie auch genutzt, für so Chatprogramme wie für Java, Empathy, was auch immer, werden unten halt die Notifications angezeigt, falls jemand mit dir chattet. Besonders
das kann aber mein Unity Ubuntu auch, also da habe ich auch so ein kleines E-Mail-Symbol.
Ja stimmt, die Gnome-Leute haben halt noch ein bisschen extra Liebe reingesteckt, indem man, wenn man unten die Notification, wenn man sieht, mit angesprochen, das anklickt, geht sogar ein kleines Chatfenster auf, was jetzt nicht das Empathy-Chatfenster ist, sondern zur Notification gehört, nur zum schnellen Zwischenantworten und das verschwindet auch wieder. Und solche Details sind
da. Du klingst wie ein Apple-User.
Ja, 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 stimmt. Also User-Interface war immer schon ein wichtiges Ding. Und ja, mir gefällt die Gnome Shell schon, jetzt
okay.
Würde ich sagen.
Also du meinst, die wird durch einmal reif und schön und vielleicht kommt sie dann in den Mainstream Ubuntu auch?
Ich hoffe, es im Mainstream Ubuntu, boah, da ist so viel Politik dazwischen, das traue ich mir echt keine Prognose zu stellen.
Zumindest
ich soll auch
Paket
ihre eigene Sachen
dann,
machen. Also früher hätte ich vielleicht gesagt noch, so wie ich angefangen habe, ich habe gesagt, KDE und Gnome, warum legen sie nicht ihre Kräfte zusammen und bauen den perfekten Desktop?
Ja, weil KDE früher nicht frei war.
Ja, das war der ursprüngliche Grund von Ikasa, das zu gründen. Und das war auch richtig so, aber generell ist es einfach gut, verschiedene Desktop-Systeme zu haben, weil diese Vielfalt spornt einen gegenseitig an. Also auch wenn auch der Gedanke schön ist, alle an einem Strang und so, ist die Unterschiedlichkeit noch viel besser.
In diesem Sinne, es lebe die Vielfalt.
Es lebe die Vielfalt. Ja, Gnome Shell ist gut. Die Taskbar von Windows trotzdem geht es ein wenig ab, weil du musst, um eine Applikation zu wechseln, rauf in die linke Ecke, kommst in den Overlay-Modus, siehst die Form, das Ansichten der Programmfenster, klickst drauf. Das ist halt ein bisschen ein Weg, den man macht. Und immer Alt-Tab will man halt auch nicht. Man möchte nicht immer absetzen und Tastatur, naja.
Aber mal sehen, das ich bin jetzt drauf gekommen, dass du mit Alt-F2 ja direkt ein Kommando ausführen kannst. Stimmt, das hat es zwar immer schon gegeben, aber ich habe das nie so ganz beherzigt und jetzt habe ich mich sehr daran gewöhnt. Alt-F2, Windows eintippen und es ist schon da.
Das gibt es bei der Gnome Shell auch jetzt sogar mit Auto-Completion, was ziemlich nützlich ist.
Ja.
Also das war so meine Spielerei, das habe ich.
Ja, was Sie jetzt leider nicht hören konnten, oder Gott sei Dank, ist unser Gefluche. Wir wurden Opfer eines sehr aggressiven studentischen Flashmobs, bestehend aus nervtötenden Dauerquasslern, die sich einfach auf die Parkbank neben uns gesetzt haben und mit unerträglicher Stimme Belanglosigkeiten gequatscht haben. Noch dazu, also nicht, dass wir das nicht tun würden, aber wir nehmen dabei auf und es hat ein Thema. Und da ging es eigentlich doch eher darum, uns zu stören. Jetzt sind wir extra auf eine andere Parkbank evakuiert. Und jetzt sind die wieder weggegangen. Nun denn. Also falls die Stimmung jetzt sinkt, das lag an denen nicht daran, dass wir das Gefühl haben, sie hören uns nicht zu. Also, sie, unser Hörer. Aber wir hatten ein anderes Thema. Gregor, dir geht's auch so, du wirst als Nerd verschrien im Freundeskreis und wirst gezwungen, Leuten zu helfen, Windows-Computer einzukaufen. Habe ich das richtig gehört?
Also teils. Also bei zwei Freunden habe ich es geschafft, irgendwie Ubuntu zu etablieren. Aber bei anderen scheitere ich.
Gratulation. Du bist ein echter Mann.
Ja,
die Welt
die
verbessert.
Sind sogar glücklich. Also,
die sind glücklich?
Ja, sie waren ein bisschen überrascht, dass Unity gekommen ist. So einfach mit dem Update nachgeschoben. Aber ansonsten...
Also keine zwei Wochen Ubuntu-User und schon, das ist jetzt alles anders und ich will, dass das alles wieder früher
eine
ist.
Eine harte Aufgabe, aber sie beißen sich durch. Aber ich habe auch einen anderen Freund jetzt begleitet zum Saturn. Der ist gebunden an proprietäre Software. Macht Statistik oder irgendein mathematisches Programm braucht er, wollten Windows 7 besorgen und waren deswegen in Saturn und...
Wahrscheinlich SPSS, dieses Statistikprogramm, was die Studenten fallen, das ist ein Klumper, der volle DOS-Programm. Wann war ich auf der Uni? 90er Jahre, da haben wir schon SPSS gemacht, also das kann nicht so gut sein, dass sie es immer noch verwenden.
Oh Mann, ja, ich weiß nicht.
Wahrscheinlich dieselbe Version auch.
Ich habe ihn auf jeden Fall begleitet und dann war eine kleine Glasvitrine mit den Windows 7 Lizenzen und einen ewig langen Account mit den ganzen Antivirenprogrammen.
Deckensteuer für Windows-User, ne?
Oh Mann.
Ja, und du hast ihn trotz gut zureden, wollte er unbedingt auf seinem Windows bleiben.
Naja, schon. Also er hat dann wirklich gute 300 Euro abgelegt. 200 Euro für die günstigste Windows-Lizenz. Und dann nochmal 100 Euro für ein Office irgendwie in dieser Preisklasse.
Also Microsoft Office.
Microsoft Office.
Das hat er auch gebraucht.
Das hat er sich gleich so im Vorbeigehen aufgeschnappt und ja.
Und du hast ihm auch keinen Dual-Boot einreden können, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ihn schon gemeint, naja, wofür brauchst du es? Oder könnte man nicht doch Linux nehmen oder gleich abgeben? Nein, ich bin doch kein Programmierer und die Kommandozeile kann ich nicht und bloß kein Linux, geh mir weg damit. Und darauf trifft man relativ oft. Also dieses psychologische Muster, das man sich dagegen wehrt, das ist ja schon, das trifft man häufig an.
Dürfte so sein, dass die Leute geprägt werden wie die kleinen Entchen, ne?
Ja,
und den ersten Kontakt zu einem Betriebssystem, den sie dann mitkriegen in ihrer sensiblen Phase, der hält dann das ganze Leben.
Ein dokumentierter Fachausdruck, das Baby-Duck-Syndrom von Konrad Lorenz, glaube ich, noch geprägt ursprünglich. Und alles, was neu ist, wird gleich einmal...
Das ist sozusagen das letzte Mal, dass was Neues akzeptiert wird.
Ja, richtig. Das zweite Mal, wenn man es umlernen ist, dann wird es schwierig. Ne? Ja,
Und, ja. Und was macht man da? Ne? Freundschaft kündigen oder?
Nein, was zeigen und weiter zeigen. Ich glaube, es wird auch besser mit der Zeit. Also mein Verdacht ist das reines Bauchgefühl oder so, dass es dadurch, dass wir jetzt geflutet werden mit den ganzen Smartphones und den Tablets, jetzt
können also wir auch ein bisschen in einer Multi-Operation-System
so. Richtig, und sind nicht mehr so, ja. So geschreckt, wenn sie mal eine andere User-Interface vorgesetzt verstehe, bekommen.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen, dass der Anteil der Apple-Benutzer im Bekanntenkreis steigt.
Ja, also insofern, einfach um ein bisschen die Offenheit zu fördern für andere Benutzerkonzepte, ist das schon eine gute Sache.
Wobei Windows oder Microsoft sich da ja auch anstrengt. Es gibt dauernd ein neues Windows.
Ja, stimmt. Naja, nach ihrer Vista-Misere mussten sie ein bisschen nachlegen. Wobei mittlerweile möchte man ja gar nicht mehr auf Microsoft schimpfen. Also ein Freund von mir hat gerade gemeint, auf Microsoft zu schimpfen ist wie Welpen zu treten. Insofern, weil sie in letzter Zeit einfach so viel vermasselt haben. Das ist echt, naja, schau, den Smartphone-Markt haben sie verschlafen.
Beziehungsweise jetzt verlieren sie Neuker durch strategische Ehe. Ne?
Versuchen sie, sagt The Walking Dead, was wollen sie noch? Tablets. Aber noch kein einziges Tablets-Betriebssystem.
Na, Moment, Sie haben diesen Tisch, den habe ich gesehen. Sie haben so einen riesigen Glastisch, der ist ja schon cool, aber er ist halt
den
ein bisschen groß.
Den Linux-Wochen, aber ich weiß nicht,
was vorletzten Linux-Wochen war der.
Ja, aber das ist auch doch auch das ewige Demo. Wo kann man den kaufen im Kaufhaus?
Ich glaube, der ist einfach noch zu teuer angesiedelt, ne?
Ja, aber
das mal ein Fashion-Item wird.
Sie wollen ja in den Tablet-Markt rein und haben nichts.
Steve Jobs hätte ihn weiß angemalt und der wäre jetzt in jedem.
Ja, wer weiß.
In jedem Starbucks wäre er drinnen. Ne?
Wenn Steve Jobs ihn designt hat, hätte er die Tischbeine weggelassen.
Wahrscheinlich, das ist zu viel. Ja. Das wäre ganz cool jetzt. Du würdest sehen, Massen von arabischen Revolutionären, alle mit so riesigen 1 Kubikmeter großen Eye-Tables.
Die größeren, das ist das Tablet XX Large sozusagen. Ja, und Windows 7 und Windows 8 soll ja auch bald kommen, aber so wirklich, ich sehe da kein Touch-Betriebssystem, aus der Richtung kommen. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist irgendwie so das Bild, das man noch vor 5 Jahren hatte, von Microsoft schon ein bisschen sehr angekratzt, sage ich das mal.
Ja, dann möchte ich jetzt nicht auf Microsoft schimpfen, sondern eher auf die geistige Behäbigkeit der User, ja. Die dann immer ihr Programm oder ihr Lebensgefühl vorschieben als zwingenden Grund, dass sie da jetzt auf keinen Fall irgendwas ändern können. Ich glaube, es geht einfach um die geistige Trägheit. Die sind das gewohnt und das soll jetzt alles so bleiben. Klar, und von derselben Firma darf schon das neue Version kommen, da jammern es dann auch, aber würden auf keinen Fall irgendeinen größeren Betriebswechsel machen.
Ja. Also das klassische
und
Beispiel.
Wenn man dann fragt, ja, was ist die Killer-App, die du da wirklich brauchst, dass du von dem Betriebssystem nicht wegkommst? Ja, na, ich schreibe meine E-Mails mit Word und so. Und
ja, also Photoshop, Word, das sind die so. Die,
ja,
also,
Photoshop, ja, ich tue meine Familienfotos ausschneiden, ne, dass ich umfärben. Oder ich kenne da diesen einen Effekt, den du wahrscheinlich im Picasa auch hättest. Ne.
Ja, ja, wie gesagt, aber gerade auch bei den grafischen Handarbeiten sind, glaube ich, die Online-Plattformen nicht. Hast du Picasa schon verwendet?
Ja.
Ist das gut? Also ich habe es noch gar nicht gesehen, nämlich, muss ich gestehen. Ich hab zwar Flickr, aber das hat ja keine wirklichen Editions. Aber
Flickr kann jetzt editieren auch schon?
Ich glaube, nein, rotieren und zuschneiden, okay, solche ja. Geschichten.
Das ist eh das, was du in 90% brauchst, ne?
Ja.
Na, Picasa hat, also ich weiß nicht, ob das jetzt von Picasa selbst ist oder ob das dann so ein Plugin ist und in Wirklichkeit bin ich dann schon auf einer anderen Webseite, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber da bekommst du praktisch ein Online-Malprogramm, das relativ viel kann.
Ja,
ich bin jetzt nicht der große Fotobearbeiter, aber was mich dann immer wundert, wie die online jetzt die vielen Pixel da hin und her schieben oder in welchen, ja, dass das trotzdem noch relativ so flüssig funktioniert. Ne?
Das funktioniert ja dann anders, glaube ich, oder? Mit JavaScript, das ist
so, dann ist
lokal.
Lokal
wieder,
wahrscheinlich, ja.
Aber ist auch reingeraten.
Ja. Nein, das geht ganz gut. Ansonsten kannst du halt mit Picasa auch so wie bei Flickr halt deine Fotos uploaden und sharen, aber Flickr hat die bessere Anbindung für Creative Commons, also da kannst du von Haus aus jetzt schon sagen,
lizenzieren.
Ja, lizenzieren, das hat Picasa glaube ich noch nicht so. Also beziehungsweise das letzte Mal, wie ich es verwendet habe, hab ich das immer in die Bemerkungen dazu schreiben müssen, dass es Creative Commons lizenziert, aber das
ist eben nicht so offiziell
aussehen. Nicht wirklich
user-friendly. Ich glaube, das ist wichtig für Flickr, die machen mehr so. Also ich habe nicht so einen Einblick, ich habe zwar einen Account dort und stelle auch Bilder drauf, aber es ist ein ziemliches Community-Ding und dann ist wahrscheinlich so Lizenzen sehr wichtig. zu sehen, was darf man übernehmen oder verwenden und in welcher Weise.
Es gibt sicher viele Profi-Fotografen, die da ihre Sachen rauf tun.
Das ist ja auch ein eigenes Universum. Also Creative Commons dagegen ist die GPL einfach. Also da gibt es dieses Komponenten, es gibt das Komponentenmodell und du kannst manche Sachen verwenden, musst aber dafür zahlen, ist aber trotzdem...
Also
es
bei Creative Commons?
Bei Creative Commons gibt es ja die drei Symbole, die
ja, das ist relativ werden. Leicht eigentlich.
Dann erklären
wir Share, Like, Buy, also Buy sowieso immer. Du musst den Künstler erwähnen und zitieren. Und das andere ist Share Alike, das heißt, so wie bei der GPL, das ist frei verfügbar und du verlangst, wenn er das weiterverwendet, muss das auch frei verfügbar sein. Also er darf es nicht in einem Membership-Only-Bereich tun, wo du nur durch Zahlen draufkommst. Und das dritte, was sehr oft verwendet wird, ist das No Commercial, das verbietet jetzt kommerzielle Verwendung. Das heißt, du kannst das für deinen Kindergeburtstag verwenden oder auch für irgendeine Charity-Organisation oder ein Festel, wo du keinen Eintritt verlangst, aber darfst halt nicht Geld draus machen.
Ja. Unter welcher Lizenz veröffentlichen wir unseren Podcast eigentlich?
Ich habe jetzt draufgeschrieben, bei, also man muss uns verlinken und share like, also weil ich bin draufgekommen, nicht kommerziell, wenn ich schon irgendwo eine Amazon-Werbung, also ein Amazon-Buchtipp draufstelle auf meine eigene Homepage, bin ich ja schon wieder kommerzielle Verwendung, stimmt, auch wenn ich nie was verdiene. Ja, oder mein Flutter-Button, der fast überall drauf ist, bin ich auch schon wieder kommerziell, also Leute sollen machen, was wollen das damit, Hauptsache es bleibt frei und ich kriege Backlinks.
Ja, einen Termintipp habe ich noch übrigens.
Bitteschön.
Also es ist noch ein bisschen Zeit hin, also drängt nicht. Am 30. Juni macht die Open Government Data Plattform einen Informationsaustauschabend in der Rathausstraße 1.
Und ist Open Government nicht irgendwie ein bisschen tröge?
Nein, das ist doch jetzt neu angestartet. Die Future Zone hat jetzt einen Blog gestartet darüber. In Wien ist das groß angerollt. Es gibt die ersten Applications. Also die allererste Applikation hat ein sehr menschliches Bedürfnis irgendwie abgedeckt. Die hat die Toiletten Wiens kartografiert.
Ja, das okay, das verstehe ich, das ist gut.
Und dieses gesamte Open Data Ding dürfte jetzt ins Rollen kommen. Also Open Data heißt, die Stadt Wien stellt Daten über die Stadt, die sie gesammelt hat über die Jahre zur Verfügung, in einem maschinenlesbaren Format.
Mit einer vernünftigen Lizenz.
Richtig. Und man kann das verwenden für seine... für seine
Mashups.
Genau, für das Let's Mashup ist jetzt das Motto. Und es war schon mal ein Treffen, ich glaube vor 3-4 Tagen, das habe ich leider zu spät mitbekommen. Und am 30. Juni eben ist das nächste Treffen und da möchte ich unbedingt dabei sein.
30. Juni ist ein Donnerstag.
Ist ein Donnerstag. Okay, ja.
Ja? Okay, sagst du nochmal, 30. Juni und wo?
30. Juni in der Rathausstraße 1.
Okay.
Also wir können das in den Shownotes dann eh auch nochmal verlinken.
Wer wird gemacht?
Und der Informationsaustausch ab. Vielleicht sogar nehme ich das Mikro mit und kann vielleicht was mitschneiden. Das
wäre vielleicht Podcast.
So ein bisschen eine Sondersendung oder so, aber mal sehen, nicht zu viel versprechen.
Nicht zu viel versprechen. Ich kann hier etwas, was ich vorher versprochen habe, nachtragen. Und zwar vom 17. bis 19. Juni, das ist Freitag bis Sonntag, in 2 Wochen, wenn ich das hier richtig sehe, findet der Austria Game Jam statt. Der genaue Ort erfahren Sie auf der Austria Game Jam Homepage www.austriagamejam.org oder auch in den Shownotes die wir...
Habe ich gelernt von etlichen anderen Podcasts, die ich höre. Shownotes ist ein wichtiges Podcast-Vokabel. Ja, gibt es noch etwas, was uns auf dem Herzen brennt eigentlich?
Nein, außer unser Viech von Alpha Centauri ist jetzt wirklich weg.
Ja, das ist nämlich abgehauen, oder?
Ja, naja.
Wahrscheinlich das Handtuch geschnappt und abgeholt worden von Vogonen.
Hoffentlich geht es diesem unangenehmen Flashmob-Typen nach. Ne? Belästigt die.
Ja, wir flashen zurück. Ja. Demnächst.
Ich habe leider keinen Buchtipp. Ich habe es nämlich zusammengebracht, ein Buch zu kaufen und nicht in 3 Tagen fertig zu lesen. Das heißt,
bist du sonst so schnell?
Ja, ich lese es nicht schnell. Und das heißt John Adventures in Numberland oder so. Ist einfach ein Mathematikbuch, aber sehr, sehr cool geschrieben.
Ja, ein Mathematikbuch.
Also ja, würde ich mir sonst nie freiwillig
kaufen. Ja, jetzt auch gerade. Ja.
Aber irgendwie, das ist wirklich sehr, sehr interessant und lieb geschrieben.
Was wird erklärt? Logik oder in welche
Nein,
Richtung?
Nein, das ist so ein Typ, der ist dann Journalist geworden, obwohl er in Mathematik ganz gut war. Und dann ist er draufgekommen, er schreibt jetzt ein Buch über Sachen, die ihn in Mathematik faszinieren. Und schon die ersten paar Kapitel waren einfach so nett geschrieben. Da schreibt er über Japan, dass da praktisch so wie bei uns die Kinder Geige lernen sie dort mit dem Abakus rechnen. Das ist eine Art Nationalsport. Und da gibt es eigene Wettbewerbe, wo du mit dem Abakus viel schneller bist als mit einem Taschenrechner oder mit jeder anderen Rechenart. Und die können sogar sich den Abakus im Kopf vorstellen und dann Zahlen summieren. Also die sehen eine Zehntelsekunde eine Zahl vierstellig und können sie schon summieren mit einer anderen. Und einfach ganz tolle Sachen und daneben noch was anderes machen. Oder ein anderes war Ableitung übers ein zwölfstelliges, also ein Zahlensystem mit der Basis 12. Mhm. Was du ja zum Beispiel im Kalender oder bei der Uhr hast, wenn man 12 Uhr und nicht 10 Uhr.
Richtig, also eine andere Basis.
Genau. Eine andere Basis und das ist eigentlich sehr sinnvoll, weil 12 kannst du 3, 4 und 6 teilen, ne, und 2 und 10 eben nicht. Und warum das nicht sich durchgesetzt hat, oder es hat sich früher mal durchgesetzt, ist dann wieder weggekommen.
Ja, ich meine, in der Computerwelt kommt man ja in Berührung. Das Binärsystem, beziehungsweise ein Hexadezimalsystem.
Ja, aber das ist ein 16er. Auch,
ja.
Aber genau, du kommst richtig. Wenig mit einem 12er-System in Berührung, eher noch mit einem Oktalsystem mit 8. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber haben wir gedacht, ja, gar nicht Spaß, so. 12er-System lernen.
Also, wer ist ein Journalist und Mathematiker?
Ja. Und jetzt schreibt er gerade so, über, wie man einen Satz von Pythagoras beweist, das war dann ein bisschen, ein bisschen schwer. Also, da habe ich auch gedacht, okay, das kann so sein, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber sehr, sehr, sehr nette Lektüre. Ja. Wenn ich es mal fertig gelesen habe, würde ich dann eine Besprechung machen.
Ja, also ich habe bis jetzt, also ich lese.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade Inside WikiLeaks.
Hey, das cool, ja. Über Buch, diesen deutschen
ja, der Daniel Domscheit-Berg, deutsche Counterpart zu WikiLeaks, ex-WikiLeaks Mitglied, der jetzt seine eigene Plattform aufgemacht hat, namens OpenLeaks.
Und gibt es die schon, diese Plattform? Oder?
Die gibt es schon, allerdings ist noch im Beta-Stadium, hat noch nichts veröffentlicht. Mhm. Und ich habe ihn vor 2 Monaten gesehen auf der Republika, das ist eine Internetkonferenz, die ich besucht
habe. Moment, du warst in Berlin auf der Republika?
Ja, ich war in Berlin
auf der Republika. Hey, bitte erzähl von der, was wird da alles erfahren? Live in diesem Podcast, Gregor war in Berlin.
Ich war in Berlin.
Gregor, der erschwänzt seinen Reporterberuf und führt daher, dass die zweite Tarnidentität des Gammelstudenten.
Ich war viel zu beschäftigt mit Twitter und konnte nichts aufnehmen dort.
Aber hast du über was mitgekriegt
von der Konferenz? Kaum,
neuer Tweet. Ja, bin in Berlin.
Es war spitze.
Worum geht es in der Vorlesung, in der ich gerade bin? Erzähl, ja, wie ist das? Ist das empfehlenswert, auf eine Republika zu fahren?
Ich finde schon, ja. Ja. Es ist eine sehr umstrittene Konferenz, weil es ist eigentlich keine Hardcore-Techie-Konferenz ist. Es geht mehr um...
Also für softe Journalisten und
ja,
so Typen.
Ja, richtig. Also viele Journalisten, viele Podcast-Leute, die ich höre, regelmäßig sind dort. Das sieht man auch. Also viele bekannte Gesichter. Und es geht halt immer um Gesellschaft, um Internet. Und ich finde das sehr spannend, weil das ist ein Thema, was immer neu verhandelt wird und wo irgendwie alle Beteiligten sind da gleich schlau. Du kannst deine Theorie präsentieren, manchmal ist sie besser, manchmal denkst du dir, ach, der sagt jetzt zum 10. Mal das Wort Cyberwar, es interessiert mich nicht, das ist jetzt, bringt nur seine Buzzwords und fertig. Ich finde es spannend. Es war dieses Jahr ein bisschen überlaufen, also es gibt immer 3 Veranstaltungen gleichzeitig, also und Workshops unter 10 Personen sind meistens schon relativ früh, dass du nicht mehr reinkommst, da ist raus.
Und ist das in demselben Gebäude wie der Chaos-Kongress immer zu Neujahr, am Alexanderplatz mit so einer Rakete
davor? Also es ist nicht am Alexanderplatz, es ist in der Friedrichstraße, ich glaube, das ist der Friedrichspalast, das ist einfach ein großer Auftrittsort und daneben ist gleich den kennt man vielleicht vom Fernsehen, weil ich nicht fern, aber generell der Quatsch Comedy Club ist gleich daneben, ist auch ein Vorlesungsort von dieser Republika.
Okay.
Und nächstes Jahr wird es zwar anders stattfinden, es war zum letzten Mal an dieser Location, was gut ist, weil es wirklich, wie ich schon gesagt habe, einfach zu klein.
Und wann ist das, immer im Frühling? Oder?
Immer im April.
Im April, muss man nächstes Mal sagen.
Vielleicht nehmen wir noch das Mikro mit.
Das berühmteste Podcaster Wien.
Podcaster gegen Podcast.
Genau, ja. Jetzt einen Störsender aufstellen, vielleicht diesen Flashmob bezahlen, der uns ja vorher vertrieben hat, dass sie dort einfach rumlaufen und die anderen am Podcasten hindern.
Und dann uns die Gäste
hin. Podcast, der gehört.
Uns die Gäste hintreiben. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, na, es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Early Bird Ticket kostet halt schon 70 Euro oder so, wenn man es mit dran ist.
Für die ganze Veranstaltung.
3 Tage lang dauert das und das. Ja, also ich war jetzt 2-mal dort und mir hat es beides mal wirklich sehr gut gefallen. Ja,
alles klar. Gehst du CC Camp? Das soll im Sommer irgendwann sein?
Nein,
vom MetaLab habe ich jetzt Ankündigungen gelesen. Okay. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, was das ist, aber soweit ich weiß, ist das so ein Hackercamp mit Zeltlager, also wo man halt zelten geht und dann irgendwie die ganze Zeit hackt und codet und coole Sachen macht.
Das hat der CCC ja auch so etwas Ähnliches in
Deutschland. Ja, ich glaube, das ist eh das. Ja. Das ist
ein bisschen abgeleitet.
Vielleicht sogar genau das. Oh, wow. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die Auf der MetaLab-Mailingliste wird da gerade diskutiert, ob man hinschauen soll.
Ja, sehr gut. Ja gut, dass man solche Infos bekommen. Ich muss mich eher ein bisschen in den Arsch treten, damit ich ein bisschen sozialer auf die Events zugehe. Ja, sehr gut. Ja, hast du noch Themen? Oder
nein, also ich möchte mich bedanken beim Thomas Perl, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, der mir geholfen hat, überhaupt den Podcast ordentlich auf die Homepage zu stellen. Ich habe so einen Podfeed-File nur dank seiner Hilfe erstellen können.
Ja,
und war wirklich
sehr freundlich. Mit.
Ja, Thomas Perl hat nämlich den G-Podder-Client geschrieben, der extrem cool ist.
Der ist cool, ja. Also den habe ich unter Kontrolle auch in Verwendung.
Ich bin aber nicht sicher, ob der Thomas wirklich unser Hörer ist. Ja, es kann ja sein, dass er nur einfach so geholfen hat, ohne sich das wirklich anzuhören. Hm. Nach wie vor auf der Suche nach unserem Hörer.
Er wird irgendwann mal auftauchen. Er wird manifestieren hier.
Genau. Ich bin dein Hörer.
Hör auf mich.
Hört, hört.
Hört, hört. Hört.
Nun gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Schön war's.
Schön war's und ciao, ja.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.